Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Trommelwirbel, Doppelacht. Servus, moin, moin, Gude. Bundesliga, fünfter Spieltag schon. Wir sind wieder da. Lasse, Zeit fliegt.
Ja, absolut. Ist fast fünfter Spieltag und so langsam ordnet sich das in der Bundesliga.
Man bekommt ein Gefühl, welche Mannschaften gut sind, welche Mannschaften schlecht sind. Und man könnte annehmen, dass langsam man so ein Gefühl bekommt, wie die Prediction denn war davor. Genau. Und wo man richtig weit daneben war.
Genau. Aber bevor wir in die Bundesliga gehen, habe ich noch so ein, zwei Themen, mit dir drüber sprechen möchte.
Ich verweigere jegliche Aussage zum HSV. Das möchte ich direkt sagen.
Okay, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet.
Oh, wir starten mit dem interaktiven Teil.
Ja, und zwar, wer bin ich? Ich sag dir ein paar Stationen und du musst den Spieler erraten.
Ja, schieß los.
Also, womit fangen wir denn mal an?
Nicht chronologisch?
Nein. AS Nancy.
Mhm.
Venezia FC.
Ja.
Sampdoria Genua.
Okay.
VfL Osnabrück.
Meinetwegen.
Bayern München.
Ja.
Borussia Mönchengladbach.
Was ist das denn für ein gestörter? Weltreisender oder was?
Olympique Marseille.
Das sind die Vereine. Keine Ahnung, ist das Bounassar?
Nein, der ist ja noch bei Bayern. Ich hätte nochmal einen Wink. Damals, als er beim FC Bayern München nicht vor allzu langer Zeit gespielt hat, hat er sich beschwert.
Ach hier, das ist stopp, das ist hier Michael Cousin da. Cousione, ja, oder wie der heißt.
Michael Guisson oder so, wie es ausspricht. Weil, witzig, ich gestern mich ein bisschen sportlich betätigen, war im Volkspark joggen. Dann hat meine Uhr gesagt, hier ist gleich Schluss meiner 25-Minuten-Einheit. Muss ich mich umdrehen, weil ich zum Fahrrad laufen musste. Da kommt mir so ein blauer Tross entgegen.
Okay, soweit?
Dann, ich so, die haben ja gestern verloren gegen Osnabrück. Nicht so geil. Dann gucke ich da rein, in die Aufstellung, und sehe da eben Guissons, oder wie der ausgesprochen wird, dass er das spielt. Da habe ich gedacht, wie bitte?
Eine verhinderte Weltkarriere endet an der Bremer Brücke, heißt genau. Das.
Ist aktuell nur ausgeliehen von Venezia FC.
Gott sei Dank. Gott sei Dank, er hat noch eine Zukunft.
Ja, aber
und Venezia, die haben die geilsten Trikots, die es gibt.
Ah, ja, weiß
nicht. Die machen halt so Fashion-Trikots und keine Fußball-Trikots.
Ja, aber dann ist das so, vierte Laufbahn. Und für mich, also, ey, der war schon, also für mich war er weg. Ich wusste eigentlich nur, dass er bei Marseille gespielt hat und das war's.
Ja, aber Marseille hat ihn dann ja nicht fest verpflichtet, dann war er wieder bei Bayern und dann ist er erstmal nach Venedig ausgeliehen worden und dann, glaube ich, fest verpflichtet. Und jetzt hat er es da nicht mal gepackt.
Nee, der wurde direkt fest verpflichtet, oder?
Ich meine, er war ausgeliehen, aber es ist auch nicht so wichtig, also es ist jetzt nicht so der Premium-Spieler, an dem man sich aufhalten muss.
Nee, fand ich witzig. Und St. Pauli, gestern Abend, Topspiel gegen deinen Verein und ehemaligen oder noch Lieblingstrainer Reis. Und
ich wusste nicht, dass Thomas Reis mein Lieblingstrainer ist, aber Schalke ist mein Herzensverein im Ruhrgebiet.
und habe ich heute auf meinem Geburtstag von meinem Neffen erfahren, Timo Baumgarte hat wohl ein Interview gegeben nach dem Spiel, leicht emotional erregt, hat gesagt oder so ein Wortlaut von sich gegeben, dass wir das ausführen, was der Trainer möchte.
Das stimmt. Und dann hat er noch weitergreifend relativ scharf, muss man sagen, die taktische Ausrichtung und die Herangehensweise
hinterfragt.
Genau, und kritisiert. Und wurde daraufhin direkt mal suspendiert.
Echt?
Ist suspendiert worden, ja.
Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Wild.
Doch, für eine Woche und darf nicht mittrainieren, ist in die U21 strafversetzt.
Geil. Und dann verlieren sie nächste Woche wieder und danach ist Reis weg. Ja. Und dann darf er wieder spielen. Egal. Deswegen, Hamburg ist
braun-weiß
aktuell, weil Pauli mit 2 Tonnen Unterschied gewonnen hat, dass das Torverhältnis hat und deswegen vor dem HSV ist. So.
Man könnte jetzt analysieren, was am HSV los ist, aber die haben seit 2018 14 Spiele gegen Aufsteiger nicht gewonnen. Also.
Das ist richtig.
Ja, deswegen keine Überraschung.
Ich habe noch eine Frage für dich.
Was ist das beste Wortspiel mit dem Namen Gyrassi?
Nee. Am Wochenende.
Es ist übrigens Gyrassierte. Von Gyrassi und rasiert. Gyrassiert.
Gyrassi. Ah, jetzt ist gut. Am Wochenende gab's, ich weiß nicht, wer das ist, aber der Kicker hat mir eine wilde Diaschuge angezeigt. Mit den ältesten Debütanten der Bundesliga.
Ja, okay.
Und ich möchte wissen, wer war es vom FC Bayern München?
Älteste Bundesliga-Debütant.
Am 9. Dezember 1995 im Alter von 33 Jahren und 19 Tagen.
Kann ich dir nicht sagen, es muss irgendjemand gewesen sein, den sie aus der zweiten Mannschaft hochgezogen haben und der dann einmal Bundesliga gespielt hat.
Ja, Michael Probst.
Ja, das hatte ich jetzt nicht spontan drauf. Also bei allem Fußball-Sachverstand und irgendwie Nerdwissen. Nee, können wir lieber darüber reden.
Der ist nämlich 95 vom SV Lohhof zu Bayern München 2 gegangen und hat da dann 2 Jahre gespielt und ist danach zu TuS Geretsried gegangen.
Also auch eine verhinderte Weltkarriere wie bei Michael Cousins.
Ja, und die alle Vereine, da sagen mir gar nichts, außer Unterhaching, da war auch mal kurz.
Ein Mann aus der Region.
Wollen wir reinstarten in die Bundesliga?
Unbedingt.
Oder gibt's noch, wir müssen noch über die das ist ja Schützenhilfe, nicht ganz, aber über die Finanzhilfe vom FC Bayern München sprechen. Für den DFB.
Weil sie die Ablöse für Julian erlassen haben.
Das und dass sie 1,5 Millionen Abfindung bezahlen.
Ja, ist halt einfach
muss ich sagen,
guter Verein.
muss ich sagen, ist nicht selbstverständlich. Ist ein starkes Stück. Ich hätte so krass hart verhandelt, dass sie die Abfindung nicht bezahlen.
Ich glaube, die 1,5 Millionen interessieren in
natürlich nicht,
niemanden.
Aber es geht mir da ums Prinzip so ein bisschen. Aber für Bayern ist ja auch eine Win-Situation.
Ja, also die zahlen halt 1,5 Millionen und sparen jetzt 3 Jahre Vertrag.
Genau. So, und
das muss man ja ehrlich so sagen.
Ja, und sind wir realistisch, Julian Nagelsmann hätte wahrscheinlich zum Anfang nächster Saison auch einen neuen Club gehabt. Dadurch sparen sich, wenn die 1,5, der hat irgendwie fast 7 Millionen.
8 Millionen brutto, glaube ich, ja.
Ja, dann sparen sich auch ein bisschen Geld.
Unterm Strich sparen sie Geld, das muss
Können
man so sagen.
Können sich einen neuen Standardtrainer holen.
Aber das funktioniert ja. Also man muss hier sagen, kommen wir im späteren Verlauf zu, aber Standards bei Bayern München werden besser.
Ja, tatsächlich. Wollen wir jetzt doch rein?
Jetzt endlich. Ich habe es ja eben schon zweimal versucht, weil er hat wieder gerassiert. Freitagabendspiel, Stuttgart gegen Darmstadt. Ist das ein Derby?
Nein.
Nee, ne?
Essen gegen
Baden-Württemberg.
Nein, es ist kein Derby.
Stimmt, ja, Darmstadt ist relativ weit oben. Für mich ist das da unten irgendwie alles Derby.
Frankfurt,
Stimmt, das ist ein Hessen-Derby. Stimmt, du hast recht.
Ist Derby.
Ja, aber Stuttgart hat so eine Region, so eine Lage, da könnte fast alles ein Derby sein. So.
Ja, ein bisschen, ne?
Ja, das ist ein bisschen wie im Ruhrpott und dann halt da unten.
So, ja,
Mosel und Rhein runter ist alles Derby.
Wenn ich da mal auf die Karte gucke, ist es jetzt nicht so weit weg.
Nee, aber sonst habe ich da auch ehrlich gesagt relativ...
Grobe 200, 250 Kilometer.
Das ist zu viel für ein Derby, das ist deutlich zu viel für ein Derby. Nee. Und es ist ja auch, ehrlich gesagt, die Mannschaft der Stunde nach Leverkusen gegen
die... Ist VfB Stuttgart.
Ist der VfB Stuttgart gegen die Unglücksraben bisher, die Darmstädter.
Bisschen.
Muss man ja auch sagen, wobei sich langsam, da sind wir bei dem Punkt, dass ich... so ein bisschen ein Bild der Tabelle zeichnet nach 5 Spieltagen. Darmstadt wird, die gehen wieder runter, oder? Das können wir jetzt so direkt sagen.
Ja, ist die Frage, wen sie mitnehmen, ne?
Das ist, glaube ich, die andere Frage. Aber natürlich kämpft Darmstadt, macht, aber man sieht, man hat auch wieder gegen Stuttgart gesehen, es reicht einfach nicht. Und wenn du dann mit diesem Spielermaterial auf einen Spieler wie Gyrassi triffst in der Form, dann ist das eben einfach der Unterschied, warum du da nie was holen wirst. Also du wahrscheinlich spielst du 10 Mal gegen Stuttgart und uns einen unentschieden aktuell.
Ja, das ist das Maximalste, was sie da aktuell rausholen können, die Darmstädter.
Ja, weil das, aber man muss auch sagen, sie gehen durch ein Eigentor von Stuttgart in Führung. Was wieder so eine, du kennst ihn aus Dortmunder Zeiten, Sagadu Gedächtnis-Slapstick-Aktion war.
Ich verstehe auch nicht, dass er spielen darf.
Finde ich auch hinterfragenswert, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Also für mich da inzwischen an einem Punkt, wo man sagen kann, Sagadu und Bundesliga, passt das so hundertprozentig?
Aktuell eher weniger.
Ja, also es ist im Moment der größte Unsicherheitsfaktor in der Stuttgarter Mannschaft.
Ja, wenn ich da mal in den Kader rein... gut, Hiroki Ito hätten sie noch. Der ist noch da.
Stimmt, der hat auch manchmal gespielt, als sie noch mit Dreierkette gespielt haben.
Aber nach der Linksverteidiger gespielt, sehe ich gerade.
Siehst du, Mangel an Alternativen katapultieren Sagadu in die Startaufstellung. Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, beide mal Anton hat auch gespielt und sonst hätte man noch mal Mavropanos gehabt, der aber für viel Geld verkauft wurde und so muss man da eben durch und das geringere Übel Sagadu mittragen und es wurde ja alles gut. Ausgleich durch Milo, Vorlage Gyrassi und dann noch der Doppelpack von Gyrassi zum 3:1 Sieg. Hervorheben möchte ich einmal, dass der Mann nach 5 Spielen 10 Tore hat.
Also brutal.
Komplett. Dass der Mann nur noch 6 Tore davon entfernt ist, den die Torschützen...
Das ist brutaler.
Also ja, die Torjägerkanonenzahl von letzter Saison einzustellen. Wie heißt der? Also heute habe ich wirklich Wortfindungsstörung.
Wen suchst du denn?
Ich habe das Wort gesucht, was man sagt, dass er nur noch 6 Tore braucht, bis er so viele Tore hat wie der Top-Torjäger der letzten Saison. Ist Referenz, ein ganzer Satz.
Entfernung.
Ich war Verstand. Weit weg. Ja, ich war einfach weit weg. Und hast du das 3:1 gesehen? Das
nee, habe ich noch nicht gesehen.
Kann ich jedem empfehlen. Ist wieder ein starkes Torjägertor. Der macht eben auch, der macht nicht nur Tore, der macht auch geile Tore. Klar gibt Darmstadt ihm da den Raum und klar sind die platt. Darmstadt generell immer relativ früh müde. Das ist mir aufgefallen. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen. Die waren nach 70 Minuten stehen, K.O. Aber du musst das Tor halt eben auch erstmal so machen und dafür ist am Ende des Tages dann doch noch Bundesliga-Niveau. Sehr, sehr lobenswert, was Stuttgart da macht.
Ist dir sonst noch zu dem Spiel etwas aufgefallen?
Mir nicht. Ich habe meine Punkte gesagt. Sei denn, du hast jetzt noch was Inhaltliches.
Nö, passt soweit.
Dann lass uns weitergehen zum absoluten Sky-Konferenz-Killer.
Banger.
Absoluter Banger. Ich habe keine Verbriefinformationen, müsste aber das Spiel sein, was den Rekord hält für einmal die schlechteste Quote, diese Paarung, und für die meisten Spiele, wo nie eine Quote berechnet wurde, also unter 5000 Zuschauer im Einzelspiel. Augsburg gegen Mainz.
Ist aber witzig gewesen, das Spiel, gerade erste Halbzeit. Mainz macht das 1-0, macht das 2-0, was aber abgepfiffen wird wegen Abseits.
Das war aber
Millimeter.
Also da bin ich ausnahmsweise, jetzt kommt ein Take für dich, ich bin da bei Didi Hamann und sage, das kannst du nicht mal mit kalibrierter Linie sehen. Da bist du wirklich im Millizentimeter-Bereich.
Ja, mag sein. Aber witzig ist, dann im quasi fast Gegenzug kriegen sie das 1-1 und kurz vor der Halbzeit das 2-1.
Man könnte meinen, psychologisch unglücklich gelaufen für sowieso sehr, schon gebeutelte Mainzer.
Sehr, sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, die haben gedacht, wir machen noch 2-0. Heute ist was drin.
Heute ist was drin, heute sind wir da. Und das hätte, also es kann unterm Strich ein sehr, sehr gefährliches Spiel für Mainz gewesen sein.
Weil gegen direkten Konkurrenten quasi, ne?
Gegen den direkten Konkurrenten. Und du kriegst einen immensen psychologischen Nackenschlag. Also du machst das Tor, wird dir abgepfiffen, kriegst im Gegenzug das 1-1 und kriegst dann kurz vor der Pause das 2-1 und bist jetzt eben 18. und hast einen Punkt.
Ja gut.
Wann wackelt Bo Svensson? Ist jetzt schon nach 5 Spielen eine Frage für mich.
Ja. Und das haben wir das eigentlich in der Season Preview? Wer fliegt als erstes?
Nee, haben wir nicht drin. Welcher Trainer als erstes fliegt.
Okay, schade. Ja gut, hast du noch was zum Spiel?
Nee, nur, dass ich weiter möchte. Weil das wirklich ein Spiel... Lass uns das abhaken, um Zeit zu sparen. Und da kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Gladbach gegen Leipzig. Das war jetzt so ein Spiel... In der Konferenz wurde wenig hingeschaltet und das spricht gegen das Spiel. In meinen Augen.
Okay. Warum spricht das gegen das Spiel?
Weil ich das Gefühl habe, dass dieser Seoane-Fußball und Gladbach auch
funktioniert?
Auch irgendwie nicht miteinander harmoniert. Und es ist ja schon das zweite Mal. Also Seoane hatte eine gute erste Saison in Leverkusen. In der zweiten ging alles in die Binsen. Und startet er schon schlecht in Gladbach. Könnte für mich noch eher eine Trainerentlassung sein als Bruce Benson.
Okay.
Sage ich ehrlich. Leipzig auch so ein bisschen wenig überzeugend als die letzten Wochen. Aber der in der Champions League-Folge angesprochene Timo Werner mit dem Tor. Nach Einwechslung. Er zeigt die Reaktion, die wir vor 40 Minuten von ihm erwartet haben.
Und gefordert haben. Eigentlich gefordert nicht, aber ja.
Ich fordere von Timo Werner nichts.
Nee.
Außer ein Karriereende, aber das ist zu viel. Ja. Zu viel?
Und Žeško hat gespielt anstatt Josef Pausen. Ja?
Also es besteht noch Hoffnung in Leipzig.
Ja, absolut.
Dass Ballbindungsmonster Josef Pausen wieder in seine Rotationsrolle zurückgestuft wird. Und bei dem Žeško finde ich ja einen sehr interessanten Spieler. Der spielt natürlich beim falschen Verein. Aber Leipzig macht ja oft viel richtig bei Transfers und spielt auch ansehnlichen Fußball.
Ja. Und Fabio Carvalho hat, glaube ich, das erste Mal von Beginn an gespielt, oder?
Hat er. Da ein bisschen Rotation.
Ja.
Aber was man sagen muss, der Pass vorm 1-0 von Xavi Simmons, sehr, sehr stark.
Ist halt einfach ein geiler Kicker.
Ja, der ist auch noch so einer, der ist ein Baller.
Ja, absoluter Baller. So wie Jonas Hofmann.
Hofmann. Ja, genau. Und den hat Gladbach eben nicht mehr. Und Gladbach tut dieser Qualitätsverlust, den sie auch im Sommer hatten, haben wir schon in der Saison-Preview drüber gesprochen, immens weh. Und man sieht jetzt auch, dass sie es nicht ansatzweise ersetzen konnten.
Gar nicht, gar nicht. Das ist bitter für alle Gladbach-Fans.
Wird eine schwere Saison für Gladbach. Soweit gehe ich jetzt schon.
Wollen wir jumpen zum nächsten Spiel?
Ja, und... Wir gehen in die Hauptstadt Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim und wir sehen das Bundesliga-Debüt von Leonardo Bonucci. Routinier Bonucci im Blickpunkt, schreibt der Kicker, aber auch zu Recht. Auf der anderen Seite haben wir wieder den guten Herrn Bayer, der trifft. Maximilian Bayer, 5. Tor in Folge.
Ja, sehr, sehr gut. Aber... Leonardo Bonucci im Fokus. Das kann ich nur nicht sagen, weil er den Elfmeter, der zum 1-0 führte, leider verschuldet hat. Da hat er den guten Kramaric an der Schulter schön weggerissen.
Ist das so?
Das ist so.
Habe ich nicht mehr gerade präsent. Ich überlege gerade. War das Bonucci?
Das war Bonucci, ja. Das ist die Szene so im geistlichen Auge vor mir.
Okay.
Und Frage an dich, ist Union Champions League müde?
Ich glaub,
fehlt da die Breite im Kader?
Nee, also die Breite im Kader fehlt auf keinen Fall. Kann mir vorstellen, weil es ist die 4. Pflichtspielniederlage in Folge. Union hat gerade das erste Mal seit 2 Jahren so eine Phase, wo sie wo sie nicht so gut drauf sind und wo sie vielleicht ein bisschen überspielt sind.
Ja, und jetzt auch schon. Also es trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. 5 Punkte Rückstand auf dem 6. Platz. Der erste Platz, der zur direkten Qualifikation für das internationale Geschäft reicht.
Ja, und da müssen sie hin. Dafür sollten sie sich aber auch, ich würde jetzt noch nicht zu hart mit Union ins Gericht gehen, aber sagen, dass sie sich in den nächsten 5 Spielen fangen sollten.
Ja, denke ich auch.
Um das anzupeilen, inhaltlich über den Fußball von Union brauchen wir nicht so viel reden. Deswegen lass uns lieber kurz ein bisschen über Hoffenheim reden. Die sind nämlich 5. und stehen relativ gut da und auch ein bisschen besser, als wir erwartet haben.
Ein bisschen besser, viel besser.
Die sind wirklich gut in die Saison gekommen. Und die Verstärkung, die sie an Land gezogen haben, beziehungsweise die sie noch geholt haben,
Erstes Spiel von Beginn, ne?
Stach, erstes Spiel von Beginn an. Sehr interessant, Wout Weghorst wieder, man kann ihm attestieren, dass er viel gearbeitet hat. Torgefahr. Ja.
Hat er nicht ausgestrahlt?
Torgefahr strahlt er für mich auch irgendwie seit 3 Jahren auch nicht mehr aus. Seit er aus Wolfsburg weg ist, nicht mehr. Und wie gesagt, Maxi Bayer hat eben diese Torgefahr.
Definitiv, also da auch nochmal einen großen Dank an deinen Call.
Sehr gerne.
Dass er ein guter Call für meinen Manager Interactive-Spiel ist, ist er auch. Ich glaube, fast die letzten 2, 3 Spiele Leistungsträger in meiner Mannschaft brauche ich auch, weil Sabitzer und Olmo verletzt. Und ich konnte nur einen Spieler tauschen.
Stimmt, das geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr.
Und weißt du, wie lange Olmo raus ist? Was hat er eigentlich? Ich weiß nur, dass er Knie hat.
Ja, aber ich glaube, noch keine Diagnose. Also beziehungsweise...
Knieverletzung, Rücke, unbekannt.
Ja, genau.
Kann ich nicht mitarbeiten.
Nee, ein bisschen ärgerlich auch für Leipzig. Aber Hoffenheim dadurch, lass uns beim Spiel bleiben.
Ja.
4 Siege, 1 Niederlage, ne? Extrem gut gestartet, genauso wie Stuttgart und Leipzig. Also die sind oben mit dabei und holen natürlich wichtige Punkte, die sie brauchen, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt.
Ja, aber ich glaube, die werden die nächsten Wochen nochmal stolpern. Nämlich vielleicht nächste Woche Freitag.
Geht's da gegen den BVB?
Exakt.
Vielleicht. Würde ich mir wünschen.
Hoffentlich.
Ist natürlich auch, ist 5. gegen 6. ne? Also Topspiel.
Ja, Dortmund jetzt. Vor dem Spieltag 7. gegen 6. gegen Wolfsburg und jetzt 6. gegen 5. Da kann mal Mentalität gezeigt werden.
Das stimmt, das ist wahr. Ich möchte aber noch ganz kurz Union gegen Hoffenheim abschließen.
Das wäre doch die super Überleitung.
Ich weiß, du willst weiter, aber ich komme noch nicht davon los, weil ich habe mir nochmal wieder so ein paar Stats rausgeschrieben bei Union, dass sie wieder die spielbestimmendere Mannschaft waren. Mehr Torschüsse, mehr Laufleistung, mehr gespielte Pässe. Bessere Passquote, mehr Flanken, aber wieder verloren. Das ist für mich die Theorie, liegt ihnen dieser Fußball, den sie unter der Woche in der Champions League gegen Madrid gespielt haben, vielleicht einfach besser?
Ja, denke ich schon, weil es ist ja immer eher schwieriger zu agieren, statt zu reagieren. Also Offensive ist immer schwieriger als Defensive.
Auf jeden Fall. Und das ganze System Union Berlin ist ja auf Reagieren ausgelegt.
Ja. Definitiv.
Es ist aber der Trend, dass sie doch ein bisschen mehr agieren müssen.
Mhm.
Und dass ihnen das nicht so entgegenkommt. Und deswegen vielleicht, weil das einzige Spiel, was ich gerade präsent im Kopf habe, was sie gewonnen haben, war das gegen Darmstadt. Und da sind sie relativ früh in Rückstand geraten.
Ja.
Darmstadt musste das ganze Spiel machen und sie haben Darmstadt ja irgendwie 4-1 aus dem Stadion geschossen.
Ja, und sie hatten sich auch hin reingestellt, weil Aronson in der
26 Minuten runtergeflogen ist, genau. Mit Gelb-Rot. Ja, genau, das meine ich ja. Dass sie mit einem Mann weniger einfach in der guten Position dann reagieren zu dürfen.
Und, mit 10 Leuten starten.
Vielleicht.
Oder in der Halbzeit den 11 Mann bringen.
Ja, oder merken, wenn es in der Halbzeit nicht läuft, in der Halbzeit 1 einfach eine Kabine lassen. Ja. Wir kommen noch mit 10 zurück.
Ja.
Und igeln uns ein. Ja. Jetzt habe ich dir die Überleitung weggenommen.
Zerstört.
So wie Dortmund-Wolfsburg, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Das ist eine gute Überleitung. Na klar, nicht. Also, tolles Spiel war es auch nicht, ne?
Ist es der von Mats Hummels schon in der Vorwoche proklamierte nächste Arbeitssieg?
Jojo, nehme ich. Also, 1-0 gewonnen. Also, lieber 1-0 gewonnen als 1-0 verloren.
Das ist wahr.
Und schön gespielt vielleicht auch noch.
Das fand ich jetzt nicht so.
Also, nein, ich meine, schön gespielt nicht. Aber ich meine, wenn ich lebe nicht mehr ein 1-0, gewinnst das Spiel und spielt scheiße, als spielt brutal gut und verlierst 1-0.
Da gehe ich mit. Da gehe ich komplett mit. Und es ist ja jetzt auch, also das Spiel war so ein bisschen das erste, was so ein ähnlich war wie der Terzic-Fußball am Anfang der letzten Saison. Weil Dortmund ist ja letzte Saison verhältnismäßig gut gestartet, hat aber auch nicht so überzeugend gespielt. Ich glaube, die haben ja auch in irgendeiner Saison von den ersten 5 Spielen 4 gewonnen, und aber auch immer so 2-1, 1-0 Spiele.
Ja. Und eine souveräne, erfahrene Mannschaft gewinnt so ein Spiel halt mal 1-0.
Okay.
Okay.
Das lasse ich jetzt so stehen, weil das...
Kommen wir mal zur Aufstellung.
Wollte ich auch mit dir hin, weil da gibt es ein paar Besonderheiten. Aber du bist der Dortmund-Experte, also hol uns rein. Ich bin jetzt Union Berlin, ich reagiere nur bei dem Spiel.
Okay. Fangen wir hinten an. Benzema durfte spielen. Ryerson durfte auch spielen auf den Außenverteidigerpositionen.
Wird's langsam eng für Marius Wolf?
Ja, ich glaube, der hat auch, gegen PSG ist er auch verletzt raus. Vielleicht wurde er auch ein bisschen geschont. Dann, Emre Can hat nicht gespielt.
Hey, Rotation. Ich weiß aber nicht, ob Salih Özcan und Felix Nimcha die Doppel-6 der Zukunft ist.
Ah, glaube ich nicht.
Ich hoffe es. Also für deinen Verein hoffe ich, dass das nicht die Doppel-6 der Zukunft ist.
Ja. Dann mit Marc Reus auch reinrotiert. Wie auch Özcan. Dann Brandt. Gut, der spielt immer. Und Beino Gittens und Füllkrug. Und Alea nur auf der Bank.
Positionell und nominell offensiv für mich die richtigen Calls. Bei der Doppel-6 hattest du, soweit ich weiß, nicht so die Wahl, weil Sabitzer ist verletzt.
Ja, entweder spielt Özcan oder Can.
Genau, Can wird geschont, das hat Terzic auch so gesagt. Reus finde ich einen guten Call, wieder reinzubringen.
Hat auch das entscheidende Tor gemacht, ne?
Ist halt eben noch, also für mich, von der situativen Qualität ist er immer noch mit Abstand der beste Spieler im Dortmunder Kader. Dass er es nicht mehr mit fast 35, 34 Spielen 90 Minuten abrufen kann, gebe ich ihm, weil dafür hat er auch eine zu lange Verletzungshistorie. Aber von dem, was er offensiv an Output hat, immer noch.
Geben kann und was für ein Impact und was für eine Impulse auf das Spiel geben kann, definitiv. Also von den Möglichkeiten.
Ja, genau das ist das, was ich meine. Und dann Niklas Füllkrug in der Spitze. Könnte es vielleicht doch ein Transfer sein, der sich auf Strecke für den BVB auszahlt? So sehr wir den auch kritisiert haben?
Du, seitdem ich All or Nothing geguckt habe, habe ich den in mein Herz geschlossen.
Kann ich ein bisschen verstehen.
Und ich glaube auch, dass er die nächsten Spiele starten wird.
Also alles andere würde mich überraschen und alles andere wäre auch nicht clever, weil er der Spieler ist, der tatsächlich, also wenn er reinkam, letzte Woche schon gegen Freiburg die offensiven Impulse gesetzt hat, weil er irgendwie mehr am Spiel teilnimmt als Sebastian Aller, dadurch gerade so wie Dortmund spielt, wichtiger sein kann als Aller, auch wenn er mal kein Tor schießt. Ja, weil Aller lebt für mich rein davon, er macht ein Tor, der macht kein Tor.
Ja, genau. Wenn er kein Tor macht, hat er keine große Auswirkung auf das Spiel.
Zu wenig, finde ich.
Ja, zu wenig. Und das ist bei Füllkrug komplett anders. Der arbeitet Fußball.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was Dortmund gerade in der aktuellen Situation mehr braucht.
Ja, weil du spielerisch einfach nicht da bist, wo du
letzte Saison warst.
Genau, eben. So, und wenn du da hinkommst, dann ist vielleicht auch ein Aller besser in der Mannschaft aufgehoben als ein Füllkrug.
Könnte sein. Inhaltlich was zu den Wolfsburgern.
Der Lieblingsspieler hat gespielt. Thiago Thomas.
Zu Recht aber auch. Ja, der wurde reinrotiert. Hat schon bessere Spiele gemacht. Letzte Woche Bank, die Woche davor gespielt. Er ist dicht dran. Er ist gerade so der 12., 13. Mann. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt auch über Strecke der Stammspieler auf dem linken Flügel wird. Weil Wind, Czerny, Maier, Thiago Thomas finde ich eine sehr interessante Offensive, die für mich mehr Swag hat als der VfL Wolfsburg. Das muss ich sagen. Die sollten eigentlich alle ein anderes Trikot tragen. Dann könnte ich mich sehr gut damit arrangieren.
Okay. Ja, ansonsten gibt's nichts mehr wirklich zu dem Spiel.
Nee, Wolfsburg ist jetzt ja auch nicht die Mannschaft. Die arbeiten ja auch eher Fußball, weil der Trainer das so vorgibt.
Ja, weil er halt auch ein reines Arbeitstier gewesen ist.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Spiel.
Bayern gegen Bochum.
Die haben eine ordentliche Reise gemacht.
Ja, es ist...
Ich weiß ja nicht, aber wäre es nicht für den VfL Bochum sinnvoller, einfach nicht anzutreten?
Gegen Bayern, ja. Also, ja. Sie haben ja letztes Jahr da zwar zu Hause, aber das Hinrundenspiel auch 7-0 verloren.
Ja, zweimal 7-0.
Ja.
14 Dinger.
Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber lass uns erstmal chronologisch ins Spiel gehen. Wir haben Wiesn in München. Die Stimmung ist ausgelassen und gut. Und wir sehen eine leichte Systemanpassung bei den Bayern. Ja, wir sehen ein 4-2-2-2.
Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht in den Wiesentrikots gespielt haben.
Ich auch. Das hätte mir ehrlich gesagt gut gefallen. Aber ich glaube, das hätte sich... Wobei Bochum hat ja auch ein Weiß und das Grün. Weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte. Mit dem Blau wahrscheinlich schon eher von Bochum. Fand ich auch ein bisschen schade. Wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil ja, heute Bochum Sonntag war auch Wiesentag.
Ach, waren sie auf dem
Wiesen? Heute waren sie auf dem Wiesen. Ah. Harry Kane Wiesendebüt.
Hey.
Ja.
Ja, schön. Kim auch.
Kim auch Wiesendebüt.
Aber das hat sie das so gebissen? Das, nee, die haben ja in Bochum hat ja im Blau gespielt. Das wird doch gehen, oder nicht?
Fand ich auch. Ja, also hätte ich jetzt nicht so die Herausforderung drin gesehen. Inhaltlich im 4-2-2-2. Matthijs de Ligt rotiert rein für Upamecano. Leicht angeschlagen gewesen unter der Woche. Vorsichtsmaßnahme. Konrad Leimer spielt auf der Doppel-6 mit Joshua Kimmich. Das ist die 6, die ich auch schon vor der Saison gefordert habe. Goretzka auf der Bank und für viele, gerade für Kommentator des Spiels, Frank Buschmann, überraschend und durchaus 7-mal in den ersten 4 Minuten erwähnenswert. Erik-Maxim Choupo-Moting spielt für Matthijs Tell, oder anstatt von Matthijs Tell.
Ja, aber das war auch meine Frage. Also, wieso? Ich hätte ja den Matthijs Tell spielen lassen.
Begründung von Thomas Tuchel, sie brauchen die Erfahrung, sie brauchen die Ballsicherheit von Choupo-Moting und sie brauchen auch gerade seine Größe und seine Länge, weil Bochum letzte Saison neben Union Berlin die standardstärkste Mannschaft der Bundesliga war.
Okay.
Fand ich okay, immerhin ja, hatte er eine Begründung dafür.
Ja, Argumentationskette war okay, ja, aber musst du so viel Angst haben gegen VfL Bochum?
Eigentlich nicht. Lass uns doch kurz zum VfL Bochum kommen. Die starten in einem 3-4-1-2-System. Trainer Thomas Leitsch versucht es ohne Zielspieler, dafür mit Asano und Antwi Adjei vorne. Schnelle Umschaltbewegung und Räume hinter der Viererkette, gerade auf den Flügel finden, ist das Ziel. Das sollen tun Wittig und Paslak, die beiden außen. Fun Fact, beide haben die erste Halbzeit nicht zu Ende gespielt.
Moment.
Sind beide aber in der ersten Halbzeit sind beide noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Gerade Felix Paslak mit immensen Problemen auf dem Flügel und an Kasse 3 gegen Kingsley Coman. Ja,
ich wollte gerade sagen, ich wollte nochmal die WhatsApp-Nachricht in unserer Gruppe vorlesen. Moment.
Also wir sind im Spiel und wir sind in der 4. Minute. Erik-Maxim Choupo-Moting macht das 1-0 für Bayern München.
Ja, da muss er auch nichts mehr machen, also außer schieben. Hier, da. Paslak mit geisteskranken Problemen an Kasse 3 gegen Coman. Ja, um 5:36 6 Minuten nach Anstoß.
Ja, das war genau die Szene.
Ja.
Also ich sag mal so, er war noch nicht zurück in den 16er gelaufen, da waren die Bayern schon in der Eckfahne zum Jubeln. So weit war er hinten dran.
Ja.
Gut, im Spielverlauf relativ eindeutig. Bayern macht das 1-0, Bayern macht das 2-0. Man heißt De Ligt mit dem 3-0, Leroy Sané mit dem 4-0 zur Pause. Sehr, sehr stark vorbereitet, in dem Fall von Harry Kane. Spielfilm weiter, Harry Kane 5-0 nach einem Elfmeter. Dann wird etwas durchrotiert bei den Bayern. Der eingewechselte Matthijs Tell macht wieder ein Tor.
Ja.
Trifft in jedem Spiel, spielt in jedem Spiel 14 Minuten und trifft immer. Und Harry Kane mit dem Schlusspunkt. Es ist der erste Hattrick für Harry Kane in der Bundesliga und insgesamt 5 Scorer. Spieler des Spieltags, Fragezeichen?
Darüber können wir später nochmal sprechen. Aber ich habe noch eine Frage. Wieso wurde Matthijs de Ligt ausgewechselt?
Angeschlagen. Schlag aufs Knie bekommen, Vorsichtsmaßnahme. Ist ein bisschen ärgerlich, gerade zu dem, was wir zu Matthijs de Ligt in der Champions League-Folge gesagt haben.
Und mit Hinblick auf nächste Woche gegen Leipzig.
Tatsächlich ja. Weil da habe ich lieber De Ligt hinten drin als Upamecano. Mhm. Weil Tempo und schnelle Spieler und Schnittstellenpässe und so ein bisschen Stellungsspiel, wenn ein Raum hinter mir ist, gerade wenn ich einen offensiven Rechtsverteidiger neben mir habe wie Masraoui, Aber ich, sagen wir mal so, hat nicht so gut geklappt im Supercup-Finale.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass nächste Woche dann Leimer rechts spielt, statt Masraoui.
Weiß ich gar nicht. Ich würde Leimer lieber auf der 6 sehen. Ich hätte aber am liebsten De Ligt und Masraoui als das rechte Pärchen, Rechtsverteidiger, rechter IV und Leimer auf der 6. Dann wäre ich am beruhigtesten, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und Dani Olmo wird wahrscheinlich nicht spielen. Das ist auch beruhigend.
auch sehr beruhigend, ja. Ja, schauen wir mal. Ich glaube eher, dass Upa spielt mit Leimer und Kimmich und Goretzka auf der Double 6. Weil das ist ja eigentlich die Stammformation bisher bei Bayern ist.
Sollte sie aber meiner Meinung nach nicht sein.
Natürlich nicht.
Und deutet so ein bisschen darauf hin.
Bounassar.
Der fehlt sowieso.
Ja. Sonst hast du noch interessante Facts zum Spiel.
Nee, nur ich möchte meinen Take, den wir nach dem Spieltag noch abschließen werden, noch ein bisschen untermauern. 10 Scorerpunkte in 5 Spielen für Harry Kane. 7 Tore, 3 Vorlagen. Das ist Rekord bei den Bayern.
Schön. Wir erwähnen ja nicht den Spieler der ersten 5 Spieltage, sondern nur des Spieltags. Aber kommen wir später zu. Lass uns zum nächsten Spiel gehen.
Das ist das Topspiel des Spieltags und es ist das zweite Topspiel in Folge, wo ich mich frage, warum Topspiel? Weil muss von der DFL. Ja. Bremen gegen Köln.
Ja.
Von Sky hochsterilisiert als Traditionsduell und Bundesliga-Klassiker.
Ist ja.
Das ist halt wahr.
Ist ja auch irgendwo richtig. Und witzig, die Rückkehr von Selke nach Bremen.
Auch das ist korrekt. Und Davy Selke trifft.
Und ich bin der Meinung, der hat sogar relativ eindeutig gejubelt.
Gut, ist Davy Selke. Also, was hast du von Davy Selke erwartet? Der jubelt alles weg, der nimmt alles mit, der ist voll drin. Es ist aber auch mal wieder eine Niederlage. Ach, gar nicht wahr. Bremen hat ja gewonnen.
Ja, Bremen hat gewonnen, ja.
Ja, ich wollte jetzt gerade einen Take aufmachen gegen Werder Bremen. Aber Bremen gewinnt ja und jetzt ist Köln ganz unten drin.
Ja, ja. Also,
es ist gut, jetzt schon für mich.
Bremen ist nicht so weit weg, ne?
Bremen ist überhaupt nicht weit weg, aber das führt mich jetzt zu meinem nächsten Take.
Spiel. Sechs-Punkte-Spiel für Bremen.
Und der Abstiegskampf wird geisteskrank spannend.
Letzte Woche gesagt, das ist schon das erste 6-Punkte-Spiel für Bremen, oder nicht?
Haben wir gesagt, ja.
Ja, ja. Also, ja, gut für Bremen.
Aber bei Köln auch relativ düster aktuell.
Und sehr, sehr düster. Das zweite Tor. Justin Jinma, keine Ahnung.
Direkt nach Einwechslung, zweites Joker-Tor für ihn.
Zweites Joker-Tor. Und wo hat er letzte Saison gespielt?
Beim ersten FC Köln.
Nein.
Weiß ich nicht.
Borussia Dortmund 2.
Ach wirklich?
Der war ausgeliehen von Bremen 2 zu Borussia Dortmund 2 und ist jetzt wieder zurück und spielt jetzt in der ersten Mannschaft.
Ah, das wusste ich gar nicht. Sehr interessanter Fakt.
Und geboren in Hamburg.
Das hätte ich wiederum gewusst. Das hätte ich gewusst. Aber sonst habe ich ihn nicht so weiter verfolgt. Der hat auch so eine halbe YouTube-Karriere. Deswegen
hat er, wie heißt er nochmal, der auch in Bremen spielt, so einen Song gemacht.
Och, Nick Mann. Woltermade?
Nee.
Ach hier, Freddy Agu? Nee, heißt
ja,
er so?
Nicht
Freddy Agu. Freddy Agu ist der andere, ist der Amerikaner. Der ist Wunderkind von 30 Jahren. Der nächste Pelé.
Er ist aber auch Agu. Ach man, warte mal, ich bin gleich so weit. Felix Agu. Ja.
Genau der. Nee, den Song hat er nicht gemacht. Aber Bremen generell relativ eng verbunden mit, ich sag mal, Influencer YouTube, weil Bremen lange Zeit eine sehr, sehr starke E-Sport-Sparte hatte.
Ah, okay.
Ja, und auch Mo Ober, der ehemalige FIFA-Weltmeister, für Werder Bremen FIFA-Weltmeister geworden ist.
Spannend.
Ja, und danach zum Fokus-Clan von Elias Nährlich gewechselt ist. Inhaltlich natürlich zum Spiel, abschließend Naby Keita in der 92. Minute wieder eingewechselt.
Wichtig und nicht verletzt. Das ist noch wichtiger.
Bei 3 Minuten auch Spielzeit, der Mann schon in Gefahr.
Ja, ja, klar. Sobald er diese weiße Linie übertritt.
Danger Zone.
Ja, Danger Zone.
Ich freue mich aber, dass er wieder zurück ist und ich hoffe, dass er sich jetzt auch in die Bremer Mannschaft spielt und wir ein paar schöne Naby Keita-Momente erleben werden.
Ja, das hoffe ich auch. Und meine Frage, liegt es vielleicht in Köln am Trainer?
Boah, ist so ein bisschen früh, finde ich, dass wir das aufmachen. Für mich liegt es nicht am Trainer, weil ich sehe auch gerade keinen Trainer auf dem Markt, der das besser machen könnte und der auch die Identifikation mit dem ersten FC Köln hat, die du brauchst, um Trainer der Mannschaft zu sein, weil der Verein einfach wichtig ist für die Region und Köln sich da noch wieder rausziehen wird. Also es wird wahrscheinlich keine bahnbrechende Saison mit Richtung internationales Geschäft.
Nein. Hast du den Twitter, Instagram, Social Media Clash zwischen Köln und Leverkusen mitbekommen?
Habe ich mitbekommen und ehrlicherweise auch zu Recht. Also die Shoots von Steffen Baumgart sind da auch ein bisschen zurecht. Wenn ja, da irgendwie, zurecht, irgendwie 12.000 Leute kommen. Ja, und in Anführungsstrichen, also gefühlt, die Bundesliga hat, glaube ich, den zweithöchsten Zuschauerschnitt aller europäischen Ligen hinter der Premier League. Und Leverkusen muss halt irgendwie für ein Europa, also für ein europäisches Spiel Zuschauer werben.
Ja.
In einem 29.000 Zuschauerstadion. Das darf ich auch immer nicht vergessen.
Ja. Gut, wenn ich da in der Region wohne, würde ich da hinfahren, weil es wahrscheinlich ein geiles Spiel ist. Aber ja, und ich fand es auch geil, wie er es gemacht hat. Also völlig natürlich überzeugt und ist ja auch richtig so. Also, ja. Fand ich witzig. Ja. Wollen wir denn gleich weitergehen?
Auf in den Sonntag, würde ich sagen.
Ja, genau. Gleich eigentlich Überleitung des Todes.
Perfekte Überleitung. Deswegen habe ich jetzt auch gar nichts mehr gesagt und habe dich einfach den Budenzauber machen lassen.
Ja.
Wir sind in der Bayer-Arena vor ausverkauftem Haus. Ich habe extra nachgeguckt gerade. Der Hype-Train rollt durch Leverkusen und über Heidenheim hinweg.
Aber hallo, war auch zu erwarten, ne?
War zu erwarten, hat ein bisschen gedauert, bis Leverkusen auf Betriebstemperatur war. Aber Leverkusen auch wieder ein bisschen zurückrotiert. Unter der Woche in der Europa League mit ein paar Rotationen. Heute wieder in absoluter Bestbesetzung und mit Palacios wieder für Andrich auf der zentralen Position, weil ich nicht weiß, ob das eine 6, 8 oder manchmal auch eine 10 ist.
Ja, genau.
Alles sehr, sehr fließend bei Leverkusen.
Sehr, 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 sehr. Und Boniface hat wieder rasiert.
Boniface auch mit dem Doppelpack, geht aber diese Woche, finde ich, ein bisschen unter gegen Gyrassi und Harry Kane.
Ja, absolut, weil du musst ja also auch einen Elfmeter, ne?
Auch einen Elfmeter, aber zeigt auch, dass Boniface, glaube ich, also im Standing und in der Hierarchie der Mannschaft durch Performance aufsteigt.
Also, ja, definitiv.
Also regulärer Elfmeterschütze ist Palacios, der ist kurz vorher ausgewechselt worden.
Ja.
Aber dass Boniface das Ding bekommt, sich nimmt und ihn dann auch reinmacht zum, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor entscheidenden 3:1.
Ja, 3:1 in der 74. Ja. Ja, ansonsten, Hofmann, wieder ein Tor gemacht.
Und auch wieder zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und das ist für mich das, was Jonas Hofmann mit in diese Mannschaft reinbringt. Weil du dominierst das Spiel, du bist gut drauf, du schaffst es aber nicht, in Anführungsstrichen das zweite, das dritte nachzulegen. Und dann ist es ja auch gerade, was Leverkusen die letzten Jahre so ein bisschen hatten, diese Mentalität, du kriegst das 1-1 und fällst in dich zusammen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sie jetzt Hofmann und Xhaka als Führungsspieler über 30 mit drin haben in der jungen Truppe, dass du dann stabil bleibst und dass sie dann gleich die Reaktion gefühlt im direkten Gegenzug zeigen.
Ja, definitiv. Absolut. Das ist schon ein brutales Uplift, was sie da durch Xhaka und Hofmann bekommen. Und noch bei Heidenheim hervorzuheben, Erin Dingschi.
Ja.
Wieder getroffen. Letzte Woche zwei doppelt, diese Woche einmal.
Ist damit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Beste müsste zwei haben, Heidenheims Rekord-Bundesliga-Torschütze.
Ja, also Rekord-Bundesliga-Torschütze, ja. Ja, ist er.
Auch zu Recht, meiner Meinung nach. Ich möchte aber noch mal ein bisschen kurz meine These mit ein paar Facts und Statistiken unterstreichen.
Der hat sogar 4 Tore.
Wahnsinn, da haben wir ihm eins sogar unterschlagen. Zur Spieldominanz von Bayer Leverkusen, weil Leverkusen spielt 824 Pässe in dem Spiel.
Ja.
Mit einer Passquote von 91%. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Jetzt möchtest du ausrechnen, wie viele Pässe angekommen sind.
Nee, das ist mir dann relativ egal. Da vertraue ich auf die Stats, die ich mir gezogen habe. 72% Ballbesitz und Heidenheim macht zwar das Tor, aber das ist eben genau die Gefahr, die ich angesprochen habe. Sie haben nur 2 Torschüsse. Und dann steht es trotzdem am Ende des Tages erstmal nach 63 Minuten 1-1.
Was für die, glaube ich, schon ein großer Erfolg war, aber ja, war ja vornherein klar, dass die nichts holen, ja.
Ein bisschen, ja, muss man so sagen, weil Heidenheim dafür wieder sehr engagiert, aber spielerisch dann doch nicht.
Limitiert.
Genau, und nicht, also Qualität nicht ansatzweise auf dem Niveau von Bayer Leverkusen.
Apropos limitiert.
Oh, ich wollte auch genau die Überleitung machen. Yeah! Ja, da wollte ich hin, da wollte ich hin.
Das letzte späte Spiel an diesem Tag war auch ein sehr limitiertes. Anscheinend, ich habe es nicht gesehen.
Ich bin auch froh, dass wir es nicht, also da können wir jetzt mal ganz transparent und ehrlich sein, ich bin nicht unglücklich, dass ich es nicht gesehen habe.
Absolut nicht. Es ist dann wahrscheinlich ein sehr unleckeres 0-0 gewesen. Frankfurt gegen Freiburg und Frankfurt mit dem 4. Unentschieden in Folge.
Das stimmt. Und da wir hatten ja die Wahl zwischen den Anführungsstrichen, guckt man jetzt dieses Spiel oder nimmt man nachträglich noch die Champions League-Folge auf? Und ich bin mir sicher, wir haben für uns und die Community die richtige Entscheidung getroffen.
Absolut, absolut.
Weil Frankfurt krankt an dem Problem, was ich hier seit 4 Wochen beschreibe. Zu wenig offensiven Output bei zu viel unwichtiger Spielkontrolle, sag ja, ich mal.
Also, was ich auch bei Frankfurt sehe, die wechseln noch sehr, sehr viel im Personal. Also vorne, mal spielt Danka, jetzt hat wieder Mamouche gespielt, Mbimbe hat als Halbraumzehner gespielt, dann hat Chaibi, wer auch immer das ist, auch als Halbraumzehner gespielt, Götze nicht. Also, die haben sich, so wie das aussieht, noch nicht richtig gefunden.
Und es fehlt ganz klar offensiv dieser klare Zielspieler oder der, der einfach sagt, okay, ich mache jetzt die Tore. So doof das auch klingt.
Ja, ja, absolut. Es fehlt ein Kolo Muani. Also ein richtiger Ersatz für Kolo Muani. Aber vielleicht werden sie da im Winter, also kann ich mir vorstellen, dass sie im Winter nochmal nachlegen werden.
Ziemlich sicher.
Die haben jetzt ja ein paar Taler.
Also sie haben genug Geld und das ist auch die Position, wo es gerade krankt, weil sonst passt es ja.
Ja. Ja.
Ja, man muss ja sagen, sie haben ja noch kein Spiel verloren. Genau. Und sowohl die Dreierkette als auch das Mittelfeld sieht ja wirklich gut aus.
Ja.
Und da hat man ja auch qualitativ hochwertige Spieler. Es fehlt nur dieser eine Zielspieler.
Ja, definitiv.
Also im Nachhinein muss man sagen, vielleicht hätte man etwas eher reagieren sollen und Niklas Füllkrug kaufen müssen. Weil der war ja Thema in Frankfurt. Und das, was er jetzt in Dortmund zeigt.
Aber die haben voll die Idee. Die können für viel Geld Aller haben.
Ich glaube, da bist du ein bisschen früh und du overhypes Niklas Füllkrug ein bisschen. Aber mir wird das gut gefallen, weil der hat ja auch Frankfurter Vergangenheit.
Wer?
Aller.
Achso, ja.
Büffelherde.
Ja. Ja. Also, das ist voll.
Vermarktungstechnisch.
Ey, pass mal auf. Ja, auch das. Ich habe brutale Idee. Frankfurt kauft für viel Geld Füllkrug und Dortmund kauft für viel Geld Füllkrug, ja. Lea, sorry. Für viel Geld dann Gyrassi im Winter.
Win-win-Situation.
Ja, bloß Stuttgart braucht dann einen neuen Stürmer. Aber das ist mir egal. Also.
Da könnte ich ehrlich gesagt auch, also von meinen Emotionen hier drüber hinwegsehen, ob Stuttgart dann Stürmer hat oder nicht.
Ja, ich auch.
Da gibt's bestimmt einen. Irgendwie Tim Klein, die ist von Heidenheim oder so. Das ist da ja in der Nähe.
So.
Aber das zeigt auch, wir sind so weit weg von diesem Spiel,
dass wir es eigentlich auch schon abschließen können,
ja,
oder?
Ja, wie unwichtig das Spiel war. Für mich treten beide so ein bisschen auf der Stelle. So Freiburg ja auch. Und bei Freiburg...
Witzig, vor dem Spieltag ist es 9. gegen 10. gewesen. Und durch die Niederlage von Union und da die beiden einen Punkt geholt haben, klettern sie jeweils einen Tabellenplatz nach oben.
Das ist ehrlich gesagt relativ bezeichnend für das Spiel.
Ja.
Ich möchte den internationalen Teil.
Ja, beide sind noch nicht so ganz... sag ich schnell... weg vom internationalen Plätzen. Also 7 Punkte, Dortmund 11, also sind 4, ist okay, würde ich sagen.
Ja, die krebsen sich da in die richtige Richtung.
Ja. Bevor wir hier international kommen und sowas,
Du willst den Spieltags noch, ne?
Auch das. Tippen müssen wir auch noch. Und Dienstag und Mittwoch sind zwei Spiele.
DFB-Pokal.
Korrekt.
Das ist richtig. Da kann ich dir ehrlich gesagt nur sagen, dass Bayern gegen Preußen Münster spielt und die 11-0 wegfiedelt.
Vielleicht wird Matthijs de Ligt, wollte ich schon sagen.
Ja, Matthijs de Ligt, beide von Anfang an.
Matthijs Tell da vielleicht auch von Anfang an spielen mal.
Ja, ich glaube, die spielen zwar dritte Liga oder Regionalliga, ich glaube dritte Liga, trotzdem 11-0, sage ich.
Ja, die werden wegballern. Und am Mittwoch spielt wir in Wiesbaden Leipzig. Aber das wird Leipzig auch machen. Und vielleicht spielt da Timo Werner auch von Anfang an mit Cesko.
5-0 Leipzig, Doppelpack Timo Werner. Ihr habt das zuerst gehört.
Ja, so, tippen, ganz schnell. Hoffenheim, Dortmund, Freitag.
Boah, schwer.
Gucken wir uns vielleicht gemeinsam an, nach dem Grillerchen, mit dem Grillerchen, bei Kolja auf der Terrasse, Dachterrasse.
Das ist das Ziel.
Ziel.
Also sagen wir mal so, an den beiden hier vor den Mikrofonen liegt's nicht.
Kolja hat's gestern nochmal auf dem Geburtstag von Amy bestätigt, dass wir es machen werden. Dreimal nachgefragt, ob wir uns das im Kalender eintragen können. Und ich habe auch nochmal gefragt, ob ich ihn noch eine Termineinladung schicken soll. Ja,
dann schauen wir mal. Sollte dem nichts mehr im Wege stehen.
Hoffenheim, Borussia Dortmund.
1-1.
Dortmund 3-0, bam.
Finde ich aktuell mutig.
Ja, natürlich ist es mutig. Ist nicht total also realitätswert.
Ja, also mit Fakten nicht zu erklären.
Nein.
Ich bleib bei 1-1.
Ja, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt.
Boah, schwer.
Shooten.
Ja, aber die Wolfsburg. Frankfurt shootet ja auch nicht. Also warum soll ich jetzt shooten?
Ja.
1-1. Frankfurt macht mal wieder ein Tor.
Ja, Frankfurt spielt wieder unentschieden. Mainz, Bayer Leverkusen.
Das ist aber ein Derby. Bei mir ist zwar alles ein Derby, aber das ist doch fast ein Derby, oder nicht?
Nein, Mainz-Frankfurt ist ein Derby.
Ach, bei mir sind das alles Derbys da unten auf der Ecke.
Alles, was unter Hamburg ist, ne?
5-1 Leverkusen.
Ja, 6-0 Leverkusen. Bo Svensson wird danach entlassen.
Das glaube ich nicht, aber die werden hoch verlieren.
Köln-Stuttgart.
1-0 Köln.
Hey, will ich auch tippen. Tipp ich auch.
Ja, da bin ich jetzt mutig. Irgendwann ist es mal vorbei.
Das wird auch ein ganz niederträchtiges Spiel.
Bayern-Heidenheim, oder was?
Nee, Bochum-Gladbach.
Boah, das ist auch wieder... Boah.
Du weißt nicht, gegen wen Bayern spielt?
0-0, sag ich. Das wird Not gegen Elend.
Ich sag Gladbach 2-0. Weißt du nicht, gegen wen Bayern spielt?
Hab ich gerade nicht im Kopf. Die spielen aber Sonntag, das weiß ich.
Nee, Samstag 18:30 Topspiel RB Leipzig.
Ach, das ist diese Woche schon? Ja. Ach krass, okay. Nee, ich war bei, dass das auch eine Woche weit weg ist. 3-1 Bayern. Das ist so ein bisschen Make-it-or-break-it-Spiel.
2-0 Bayern. Heidenheim Union?
2-1 Heidenheim.
2-0 Union. Darmstadt Bremen?
1-3 für Bremen.
1-0 Darmstadt. Freiburg Augsburg?
Boah, ich würde so gerne auf Freiburg tippen, aber was die bis jetzt so gezeigt haben. Aber Augsburg ist auch so schwach. Wir haben Mentalität gezeigt.
1-1.
1-0 Freiburg. Ich glaube noch an meine Freiburger.
Ja, nee, 1-1. So, DFB-Pokal haben wir, das haben wir. Spieler des Spieltags.
Harry also Kane.
Du bist für Harry Kane. Ich bin für Gyrassi. Aufgrund der Tatsache, weil ziehst du die ganzen Tore und Vorlagen von Kane ab, gewinnt Bayern noch. Ziehst du das von Gyrassi ab, ist halt...
Dann verlieren sie 1-0, weil Gyrassi hat das so vorbereitet.
Ja, ja.
Ja, gehe ich mit, aber es ist aber auch
gegen Darmstadt. Also deswegen hat Gyrassi mehr Impact aufs Spiel gehabt als der blonde Engel aus Holland. Ja, Holland, der hier Holland. England.
Ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Auf 5 Scorer.
Well, of course.
Ja, 5. 5 Scorer. Wann macht schon mal jemand 5 Scorer? Sag ich. Und ich würde halt Bochum auf 16 ranken und Darmstadt auf 17. Also ist doch besser, auch wenn sie höher verloren haben. Und wir hatten Gyrassi letzte Woche. Man könnte jetzt die Regel einführen, Back-to-Back, schwierig. Es ist wieder ein knappes Ding, sag ich dir ganz ehrlich.
Harry Kane ist es, der ist es noch nicht geworden, ne?
Der ist noch nicht geworden, nein. Ja. Der war schon zweimal dicht dran, aber einmal hat ihm Kevin Behrens einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich glaube einmal Boniface.
Ja, dann komm hier, Harry.
Soll er ihn mal haben?
Take it or leave it. da fällt noch mal ein, können eigentlich nochmal eine Kategorie machen. Spieler des Monats.
Oh, sehr gut, ja.
Aber
der Monat ist noch nicht vorbei.
Genau. Das ist dann in der nächsten Folge, nächste Woche.
Ja, nächste Woche ist das Spiel des Monats dran.
Ja.
Ich würde behaupten, da hat Gyrass hier auch wieder ein Take.
Ja, vielleicht. International, wo wir anfangen?
Gute Frage. Wir fangen ja normalerweise immer in England an. Lass uns das schnell machen. Chelsea verliert zu Hause gegen Aston Villa.
Ja, wie zu erwarten. ManU ist zurück, gewinnt 1-0 gegen den Letzten.
Ich enthalte mich bei ManU jetzt einfach die nächsten 2-3 Wochen.
Ja, es ist auch nur, ich glaube, es wurde ganz gefeiert, aber wenn du 1-0, also nee, ach, sind nicht mehr Letzter, sind jetzt Vorletzter.
Hey, was ist ein Erfolg für ManU?
Dazu gleich mehr. Also, da musst du nochmal 2-3-0 gewinnen und die haben das, glaube ich, abgefeiert, als ob die jetzt zurück sind. Schauen wir mal.
Es ist aber die berühmte Reaktion.
Ja, Burnley jetzt, Vorletzter waren sie auch vor dem Spieltag auch, ups. Aber Sheffield jetzt, die haben knapp verloren, 8-0.
Zu Hause.
Zu Hause gegen Newcastle. Und das Witzige ist, Newcastle 8 unterschiedliche Torschützen.
Ich finde, das musst du erstmal schaffen. Also es ist schon schwer, in der Premier League über 4-0 zu gewinnen.
Eigentlich musst du im internationalen Teil Spieler des Spieltags Newcastle sein, die Mannschaft.
Eigentlich schon, weil hat der gefühlt jeder getroffen, der da mitgespielt hat.
Ja,
stimmt. Also ja. So, wenn du es mal so siehst.
Außer zwei Feldspieler und der Torwart.
Ja.
Ja.
Deswegen schon ein Statement.
Absolut. Was war denn sonst so los in England?
Naja, North London Derby.
North London Derby 2-2. So ein Doppelpack.
Saka Doppelpack?
Saka auch?
Saka auch Doppelpack.
Nee.
Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mehrere Eigentor.
Ja, okay, dann haben sie ihm das weggenommen. Das ist aber nicht gut, weil dann kriegt er wahrscheinlich keine Informkarte bei FIFA und könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. So ein ja, Bakary Saka,
natürlich.
Den würden Peer und ich sehen.
Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, bei EA FC, was ja neu rausgekommen ist.
Stimmt, das ist ja.
Du hast mich auch schon einen Monolog gestern gehalten. Ich so, ja, okay, ich weiß
nicht. Wer hat Monolog gestern gehalten?
Knut.
Ach so, ja, ja. Den habe ich auch um 4 Uhr morgens irgendwie immer online gesehen, da ja, mitten auch, in der Nacht.
Ja, ja, viel, viel gespielt. Aber zurück zum Fußball. Was ich noch erwähnen muss, Brighton 3-1.
Dritter.
Ja.
Aber auch nur Dritter, weil Liverpool wieder gewinnt.
Auch 3-1.
Ja, Liverpool nur gegen Chelsea unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Also Liverpool ist diese Saison da. 5 Siege am Stück.
Unentschieden gegen Chelsea.
Eigentlich, bitter, also wenn man das so bitter, sieht, ein bisschen ärgerlich
bitter,
im Nachhinein.
Sehr, sehr bitter.
Und Darwin Nunes trifft wieder. Salah
ist anscheinend angekommen.
Ich hoffe es sehr. Es geht in die richtige Richtung.
Champions League hat auch getroffen, ne? Aber Elfmeter.
Euroleague.
Sag ich ja.
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 Hat er auch.
Ja, ansonsten ist nichts erwähnen. Gut, was wir noch erwähnen können, ist City wieder gewonnen.
Ja, aber
6 Spiele.
6 Siege, die werden da so durchrasieren. Da bleibe ich bei. Ja. Es ist aber dieses Mal die erste Woche, wo ich sage, ein Nicht-Top-5-Land wird noch interessant und in Italien und Spanien sind die interessanteren Sachen passiert als in England. Weil unterm Strich war das alles so ein bisschen erwartbar und ist einfach die Fortsetzung von dem, was wir die Saison schon sehen.
Absolut. Und Luton Town, ersten Punkt geholt in der Premier League.
Congratulations.
Ja, yeah. Congrats. Ja. Top, top, top. Dann ab weiter in Flieger Richtung
Spanien. Da sehen wir jetzt gleich zur Zeit der Aufnahme das Madrid-Derby. Atletico empfängt Real Madrid.
Oh, Anpfiff vor einer Minute.
Yes.
Will ich mal kurz in die Ausstellung luschern. Und Belling wird als Stürmer aufgeführt, laut Kicker.
Das kann ich mir sogar so, wie Real spielt, vorstellen. Es ist eine neue Facette. Aber warum nicht? Warum nicht so? Weil er ist ja der Spieler, der trifft.
Mein armer Hosselu.
Auf der Bank, aber der hat ja schon seine Tore gemacht und ehrlicherweise unter der Woche gegen Union hat er das Tor nicht gemacht.
Ja, das stimmt.
Da hätte er eins machen müssen. Ja. Und Atletico mit, ja, die rühren Beton an. Das sieht alles nach Beton an.
Ja, laut Kicker sogar Fünferkette.
Spielen sie aber standardmäßig. Die spielen halt wirklich, die spielen reale Fünferkette. Die spielen keine Dreierkette, die spielen richtige Fünferkette. Mit Zerhacken und wenig Fußball.
Gut, was ist sonst noch in Spanien los gewesen? Barca?
Genau, ich möchte kurz über Barca gegen Celta Vigo sprechen.
Ja, Girona 5-3 gewonnen, 5 unterschiedliche Torschützen.
Auch erwähnenswert. Und Barca dreht das Ganze in 9 Minuten nach 2-0 Rückstand.
Okay, das. Ja, und auch alles relativ spät.
Ab der 81. Minute, wenn ich es im Kopf habe. Also, Joao Cancelo macht in der Nachspiel. Nee, in der 90. das 3-2.
Ja, und vor zweimal Lever.
Der kommt langsam an und widerlegt so ein bisschen meinen Take aus der Preview, dass ich sage, Levy wird enttäuschen. Jetzt ist er über seinen Zenit, weil unter der Woche in der Champions League getroffen, jetzt wieder Doppelpack, glaube ich auch schon sein 5. oder 6. Saisontor. Der ist inzwischen da und diese Kombination mit Joao Felix und Ferran Torres, sehr, sehr interessant. Für mich noch fast interessanter, Joao Cancelo trifft als Außenverteidiger die 2. Woche in Folge.
Das ist ein starkes Stück.
Haben für mich, möchte ich vorgreifen, beide einen Case für Spieler des Spieltags international. Sowohl Lewandowski als auch Joao Cancelo.
Ja, ich sehe da eher Lewandowski. Ich habe noch aus England, kann man noch ein bisschen über Son sprechen, über Mitoma
von Brighton. Ist auch eine gute Wahl.
Aber lass uns das nach hinten packen.
Erstmal noch kurz den Rap von Italien machen.
Nee, ich wollte noch positiv erwähnen, dass Athletic Bilbao 2-0 gegen Deportivo Alaves getroffen hat und Vierter ist.
Bilbao ist immer deine Erwähnung der Woche. Das ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal in der Saison.
Haben halt aufgrund der Struktur, die sie bei sich im Verein haben, eine Sympathie und sind ja auch der einzige Verein, der seit Gründung der La Liga mit Barcelona und Real Madrid noch nicht abgestiegen sind.
Das ist alles korrekt. Und sie waren jahrzehntelang spanischer Rekordpokalsieger, bis Barca sie von Bayern abgelöst hat.
Das wusste ich nicht. Ja.
Ja. Deswegen, also meine Sympathie hat Bilbao auch.
Und die haben ein brutal geiles Stadion.
Das wäre mein nächster Satz gewesen, auch wegen dem Stadion, weil das ist extrem geil geworden. Ja. Also das ist wirklich ein Tempel.
Ein Tempel, das ist richtiger Tempel. Das ist eigentlich ein Tempel für Champions-League-Fußball.
Ja, finde ich auch. Da gehören sie mal wieder hin. Waren sie schon mal? Ja. Vielleicht diese Saison wieder.
Ich würde mich freuen. Aber sonst nichts passiert. Valencia unentschieden. Doch, San Sebastian 4-3 gegen Getafe. Muss auch ein geiles Spiel gewesen sein, weil es schon gut hin und her ging. Erst San Sebastian geführt, dann Getafe 2-1 geführt, dann wieder San Sebastian mit einem 3-2, 4-2 und dann in der 90 plus 2 ist Getafe nochmal rangekommen. Und Borja Mayoral getroffen, Ex-Leverkusener.
Real Madrid-Talent.
Auch das. Und
Wolfsburger.
Ja, und als er in Wolfsburg gespielt hat, da hat sein Bruder, weil er hat, glaube ich, in Braunschweig gewohnt und hat sein Bruder bei Freie Turner gespielt.
Mit dir oder gegen dich?
Mit. Also, ich glaube, war in der ersten oder der zweiten Mannschaft. Weiß ich nicht mehr genau. Aber einmal war der Borja auch am Platz von Freie Turner im Prinzenpark.
Hui, hoher Besuch.
Ja, ich habe natürlich nicht erkannt.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der aussieht. Das ist so eine FIFA-Karte.
Ein kleiner Spanier, der schwarze Haare hat. Wie fast jeder Spanier. Aber egal. Wollen wir nach Italien?
Ja, jetzt möchte ich unbedingt nach Italien. Wobei, da ist ja auch nie so viel passiert. Also Inter gewinnt 1-0 in Empoli. Juve lässt federn gegen Sassuolo. Das hat mich ganz gut unterhalten. Milan Arbeitssieg gegen Hellas Verona. Die rücken so ein bisschen die Derby-Niederlage von letzter Woche wieder gerade. Und Turin spielt gerade gegen die Roma. Und hoffentlich wird die Roma wieder überzeugen.
Ja, schauen wir mal kurz. Es ist mit Big Rom in der Startelf.
Es ist mit Big Rom das erste Mal in der Startelf. Dybala dahinter. Also nominell klingt das, was die AS Roma macht, immer relativ gut und diese Saison besonders attraktiv.
Ja, aber kommen wir zum
Aufreger.
Aufreger-Highlight aus der Serie A. Juve verliert 4-2. Was war da los?
Nicht so viel, aber hast du das Eigentor kurz vor Schluss gesehen von Gatti?
Nein.
Also Chesney will neu aufbauen, spielt den Ball in die Kette. Juve zu der Zeit mit Dreierkette. Chesney steht aber außerhalb der 16, das, weil er den Ball irgendwie geholt hat oder Freistoß, irgendwie sowas. Ich habe es auch nur auf TikTok gesehen. Spielt den Ball zu Gatti, der steht 20 Meter vom Tor und hat irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er den Ball von seinem Keeper bekommen hat und nagelt das Ding in einem fein sauberen Rückpass, aber volle Innenseite, einfach ins eigene Tor.
Nein!
Doch! Und alle gucken ihn an, so wie, ja, Digga, das ist gar kein Torwart. Und er guckt, ach, scheiße, das ist gar kein Torwart. Ja, dann war das Spiel durch. Das sollte Juves letzter Angriff werden und dann macht er eben dieses Tor. Also anstatt gefühlt Chance auf 3-3, 2-4 und Abpfiff. Also ist auf jeden Fall ein Highlight.
Ich hatte es mir ja nochmal aufgerufen. Also, das ist ja Slapstick vom Feinsten. Weil er guckt doch, Szczęsny ist sogar ein Freistoß, glaube ich, der führt den Freistoß doch hinten links aus und der guckt ihn vor der Ausführung an und spielt ihn dann zurück. War der besoffen?
Weiß ich nicht, er war auf jeden Fall nicht ganz da, weil er den halt auch wirklich souverän ins eigene Tor löffelt. Ja, also Juve mit einem Dämpfer. Aber Juve ja generell jetzt die letzten beiden Jahre nicht mehr so dominant, wie man sie in den 10er Jahren kannte.
Yep. Hatten sie nicht acht Meisterschaften in Folge?
Neun sogar.
Neun, ja.
Die sind an der 10. gescheitert seinerzeit.
Bitter. Bitter.
Sehr, sehr bitter.
Ja, gibt es sonst noch was aus Italien? Bologna spielt gerade gegen Neapel und steht 0-0. Nee, ist schon zu Ende.
Das ist 0-0 ausgegangen, ja. Also
bitte?
Neapel, das gleiche Problem, was ich seit Wochen sage. Da ist nicht so viel los.
Mutter stottert. Und Kvaratskhelia, nicht mehr Kvaradonna, hat noch von Anfang an gespielt.
Hat er aber wieder kein Scorer. Nee. Jetzt ist er bei 2 Scorer in den letzten 15 Spielen und nicht mehr in den letzten 14.
Und was ich bemerkenswert finde, es hat ist Leo Østigard von Anfang an gespielt.
Der ist aber Stamminnenverteidiger bei Neapel. Der spielt immer.
Ja, der hat vor ein paar Jahren, 3 Jahren.
Der hat bei Pauli mal gespielt.
War mal bei ausgeliehen zu Pauli.
Ja.
Ja. 2019 bis 2020.
Ja, der hat eine Saison für Pauli gespielt und ist jetzt der Kim-Ersatz. Also spielt schon das zweite Jahr für Neapel. Ist, glaube ich, aus Genua oder Bologna gekommen und ist jetzt Stamminnenverteidiger.
Ja, nice.
Ist aber, also der ist nicht schlecht und eine respektable Entwicklung, wenn du von Pauli zu Neapel. Das schaffst innerhalb von 4 Jahren, aber trotzdem krasser Leistungsabfall im Vergleich zu Kim.
Ja, naja, total. Ja, sonst gibt's nichts aus Italien, ne? Das ist,
Nee, das war's.
Das war's. Dann müssen wir zum...
Ich möchte noch kurz über den Klassiker sprechen. Über Ajax gegen Feyenoord.
Stimmt, wurde heute abgebrochen, ne?
Heute, ja. Nach 3-0 Rückstand für Ajax in der 55. Minute, weil es wiederholte Ausschreitung der Ultras gab, weil bei Ajax rumort es jetzt seit anderthalb Jahren und
eben nur 1 Punkt aus 5 Spielen, ne?
Das sind sie. Letzte Saison auch eine sehr schwache Saison gespielt. Viele Ungereimtheiten. Jetzt auch der Mislintat-Skandal mit dem, ja, mit dem Bonasosa-Wechsel. Also bei Ajax läuft es aktuell nicht so, wie es soll und da wird sich intern so ein bisschen selber zerfleischt, ja, und das ist jetzt so ein bisschen die Konsequenz.
Ich muss mich noch kurz korrigieren, aus 4 Spielen 5 Punkte.
Aber das ist für Ajax-Verhältnisse auch nicht der Anspruch.
Alles andere als gut.
Weit weg vom Anspruch. Und wenn du dann in dem Spiel, in dem wichtigsten Spiel für Ajax der Saison, weil das ist einfach das absolute Derby gegen Feyenoord, so performst, absolut. Dann, ich sag mal so, Holland-leidenschaftliche Fanszene, da gehen die Emotionen auch schon mal mit den Beteiligten durch und dann passiert sowas.
Ja. Ja. Und hinter Ajax ist nur Arnhem, ja, kenne ich. Utrecht, ja, kenne ich. Volendam, Almere, kenne ich nicht.
Ja, doch, die kennt man schon, aber das...
Volendam?
In unserer FIFA-Karriere hast du bestimmt mal 4 Tore gegen die gemacht.
Ja, das kann sein.
Mit Eindhoven.
Aber Almere da, wer ist das? kenn ich nicht. Ja. Ja, schon unschöne Szenen aus Amsterdam. Sehr, sehr unschöne Szenen. Hast du noch was?
Also inhaltlich nicht. Zum Spiel selber, das ja auf 55 Minuten stattgefunden hat. Jiménez mit dem Doppelpack. Also Santiago Jiménez, schon in der Champions League Preview erwähnt, würde ich ein Auge drauf haben.
Okay.
Das möchte ich abschließend noch sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben schon wieder fast die Stunde 20 voll. Würde ich es für die Woche dabei soweit belassen und sagen, Folge hören, Folge teilen, abonnieren, ganz wichtig. Geht auf Spotify und RTL Plus.
Ja, und ich habe nochmal gestern den Hinweis bekommen, den Podcast kann man bei RTL Plus auch kostenlos hören. Also ist nicht hinter einer Paywall versteckt.
Stimmt, das ist wichtig zu erwähnen, weil das könnte man bei RTL Plus denken.
Genau. Ja, dann können wir es abschließen hier, ne?
Ist Robert Lewandowski der Spieler der Woche international?
Stimmt. Da sind wir irgendwie abhanden gekommen.
Ich finde also, kein Gegenargument.
Ja, schon. Aber dass du ihn vorschlägst, weil du ja ein bisschen mit ihm gebrochen hast und Barcelona ja auch nicht dein Lieblingsverein ist,
stimmt,
muss
beides.
Ich diese Chance nutzen. Weil es wird vielleicht in dieser Saison nicht mehr so häufig vorkommen. Kriegt er.
Dann soll er ihn haben. Spieler der Woche international, Robert Lewandowski, Doppelpack gegen Celta Vigo. Und damit sage ich auf Spanisch adios.
Ciao, ciao.